begrüße ich Sie recht herzlich zu dieser zweiten Stunde, zweiten Vorlesung über Verifikation und funktionale Programmierung. Ich habe wieder so eine Tweetback-ID generiert, das ist die 89U. Das letzte Mal hat sich dann irgendwie mein Rechner aufgehängt. Ich konnte da nicht mehr reagieren. Zwar, obwohl ich der Meinung bin oder vermute, dass gegen Ende der Vorlesung der Paniklevel relativ weit nach oben ging. Allerdings war dann die Vorlesung zu Ende. Da konnte man nicht drauf reagieren. Also, es gibt vielleicht noch eine zweite Ankündigung, die ich machen sollte. Das letzte Mal um 10 Uhr rannte hier der Nachfolger im Hörsaal herein und war ziemlich ungehalten, dass wir immer noch da waren. Und er bat, dass wir vielleicht 5 Minuten eher anfangen und dann auch 5 Minuten eher aufhören. Ist natürlich hart, aber ich würde sagen, der Mann möchte auch seine Vorlesung halten. Wir fangen also das nächste Mal um 5:30 an. Also, tut mir leid, aber ich denke, wir kommen da dem anderen Mann da entgegen. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir haben uns versucht, irgendwie eine Strategie zurechtzulegen, wie wir beweisen können, dass ein Programm macht, was es soll. Und die Idee war, zuerst einmal, dass wir verstehen müssen, was das Programm tut. Und das führt dazu, dass wir Eigenschaften, Zusicherungen generieren können, die für jeden Programmpunkt, was an diesem Programmpunkt gelten sollte. Und als Beispiel erinnere ich Sie an unser tolles GGT-Programm. Ja, ist nicht das komplizierteste, aber deswegen ist es eben genau das Richtige, wo man das üben kann. Was war unsere Intuition war, dass der GGT von A und B während der ganzen Durchführung der Schleife immer der gleiche ist wie der GGT von X und Y. Egal wie sich X und Y verändert, der GGT bleibt gleich. Das war unsere Intuition. Ja, und dann haben wir diese entsprechenden Zusicherungen an die Programmpunkte geschrieben und es besteht jetzt nur noch die Aufgabe nachzuweisen, dass das auch stimmt. Okay, und jetzt ist unser ganzes Problem, angenommen, wir haben unsere tolle Intuition und an der kann uns leider niemand ersparen, dass wir die selber generieren. Angenommen, wir haben unsere Intuition, wie beweisen wir, dass das Ganze stimmt? Und da erinnere das Prinzip, was wir da anwenden wollen, ist das der Self-Fulfilling Prophecy. Das haben Sie vielleicht auch schon gehört. Jetzt hatte ich zwar das letzte Mal nicht so genannt, aber wir können uns das damit irgendwie versuchen zu verstehen. Was ist das Prinzip der Self-Fulfilling Prophecy? Das kennen wir. Wir nehmen an, dass etwas gilt und dann gilt es auch. Ja? Denken Sie zum Beispiel an diese Vorlesung, Gegenstand funktionale Programmierung. Sie nehmen an, funktionale Programmierung ist die tollste Art zu programmieren überhaupt. Das führt dazu, dass Sie natürlich leicht der Vorlesung folgen können, dass Sie gerne für die Klausur lernen und dann als Konsequenz natürlich eine Supernote machen. Und damit haben Sie bewiesen, dass funktionale Programmierung das Tollste in der Welt ist. Okay? Und das machen wir hier auch. Wir nehmen an, dass überall an unseren Programmpunkten gilt die Zusicherung, die wir haben. Und dann weisen wir im Prinzip nur noch lokal nach, dass das Ganze auch stimmt. Also wenn wir diese Annahme A an dem einen Programmpunkt machen und wir betrachten uns den nächsten und dann folgt das daraus. Okay? Self-fulfilling prophecy. Ja? Die Annahmen, die wir machen, passen zusammen. Und jetzt müssen wir natürlich nur noch diesen einen lokalen Schritt irgendwie in den Griff kriegen. Angenommen, wir wissen, was vorher und nachher hinter irgendeiner Aktion gilt, passt das zusammen. Das hatte ich lokale Konsistenz genannt. Aber das ist sozusagen nur ein Schritt dieser Selbsterfüllung der Prophezeiung. Und das eine, was wir das letzte Mal gerade noch geschafft haben, uns anzuschauen, war diese zu schauen, was passiert bei einer Zuweisung. Und angenommen, hinter die Zuweisung hatten wir geschrieben, x ist dort immer größer als 0. Und das müssen wir jetzt zeigen. Und wie können wir das machen? Naja, wir schauen uns an, was für einen Effekt hat denn diese Zuweisung? Naja, die setzt den Wert auf x, und das ist ja der Wert nachher, der uns interessiert, auf y plus z. Also wenn x größer als 0 nachher gelten muss, dann muss vorher das eben für y plus z gelten. Ja, also y plus z muss dann vorher größer als 0 gewesen sein. Und das ist diese Vorbedingung, von der wir jetzt nur noch, die müssen wir jetzt vergleichen mit dem, was wir vor diese Zusicherung, vor diese Zuweisung geschrieben haben. Wenn dort direkt steht, y plus z größer als 0, ist alles perfekt. Aber manchmal steht da was anderes. Da steht zum Beispiel, y plus z gleich 17. Jetzt könnten wir natürlich enttäuscht sein. Okay, ja, das ist ja was anderes. Das ist ja nicht y plus z größer als 0. Ja, das ist einfach nur, aber natürlich, wenn 17 ist, dann ist es natürlich erst recht größer als 0. Also ist dann, gilt dann nachher immer noch, nach der Zuweisung, dass x größer als 0 ist. Das ist die Geschichte, dass es verschiedene Vorbedingungen geben kann und dass y plus z größer als 0 ist, ist gewissermaßen die schwächste Annahme. Aber möglicherweise gibt es auch eine stärkere und die ist dann auch gut genug. Ja? Wenn Sie nämlich funktionale Programmierung gerne machen und imperative Programmierung und objektorientierte Programmierung und logische Programmierung, ja, das ist eine super starke Annahme. Aber dann bestehen Sie natürlich die Klausur zu Info 2 ebenfalls. Ja? Sie müssen nicht nur funktionale Programmierung mögen, Sie können auch noch weitere Programmiersprachen mögen. Okay? Das ist die Geschichte mit der schwächsten Vorbedingung und irgendeiner Vorbedingung. Wird die Vorlesung aufgezeichnet? Ja, sie wird aufgezeichnet. Okay, also, und jetzt hatten wir uns dann versucht, diese Sache, was bei einer Zuweisung gilt, irgendwie zu systematisieren. Und wir hatten uns dann vorgestellt, dass jede Aktion, insbesondere natürlich eine Zuweisung, aufgefasst werden kann als etwas, was eine Nachbedingung transformiert in die schwächste Vorbedingung. Also es ist einfach so, wenn ich irgendeine Aktion habe, kann ich für die feststellen, was muss mindestens davor gelten, damit dann nachher diese Nachbedingung erfüllt ist. Und die Art und Weise, wie man diese schwächste Vorbedingung für Zuweisungen ausrechnet, hatten wir uns auch vergewissert, dass das eigentlich eine super einfache Sache ist, technisch gesehen. Man muss sich ein bisschen darüber nachdenken, warum das denn irgendwie sinnvoll ist. Aber wenn man das gemacht hat, dann kommt ein unglaublich einfaches Kochrezept raus, nämlich ich muss einfach die rechte Seite, ich habe diese Formel B, das ist die Nachbedingung, und dann muss ich dort einfach das jedes Vorkommen von x durch die zugehörige rechte Seite ersetzen. Das ist einfach so eine syntaktische Operation und dann kriege ich die schwächste Vorbedingung, damit das klappt. Wie gesagt, das könnte noch eine stärkere Vorbedingung, könnte mehr gelten, aber das ist das Mindeste, was gelten muss. Und jetzt ist wahrscheinlich hier wieder mein Skript abgestürzt, weil das ist nämlich, glaube ich, das. Nee, vielleicht noch nicht abgestürzt. Okay, schauen wir mal, was mit dem Paniklevel ist. Naja, sieht so aus, als ob der irgendwie nach oben geht, aber ich wüsste jetzt nicht, woran das liegt. Aber vielleicht gibt es hier eine Frage. Dann könnten wir sozusagen an der Stelle, hier haben wir ein Beispiel für so eine Zuweisung, die in unserem kleinen Programm vorkommt, in dem GGT-Programm vorkommt. Und wenn die Nachbedingung halt x größer als 0 ist, dann ist die schwächste Vorbedingung, kriegt man dann eben nach unserem Kochrezept jetzt. Hier ist das Kochrezept. Wir müssen das hier, x minus y, einfach hier einsetzen. Ja, also obwohl da x vorkommt, wird dann jetzt x minus y eingesetzt. Und die Idee ist natürlich, das ist zwar irgendwie, x wird durch x ersetzt, oder x, das sind aber zwei verschiedene x, nämlich das eine ist das x an einem Programmpunkt und das andere ist das x an einem anderen Programmpunkt. Also deswegen kann das schon sein, dass wir in den Ausdruck, in dieses x ersetzen durch einen Ausdruck, wo selbst wieder x vorkommt. Das ist jetzt jedenfalls nicht verboten. Okay? Und dann kommt dann als Ergebnis raus, x minus y muss halt vor der Zuweisung größer als 0 sein. Und wie ich eben gerade schon versucht habe, Ihnen nahe zu bringen. Es gibt, das ist das Mindeste, was wir fordern müssen. Möglicherweise haben wir aber angenommen, dass an dem Programmpunkt noch viel, viel mehr gilt davor, nämlich zum Beispiel, dass die Differenz größer als 2 ist. Aber wenn sie größer als 2 ist, dann ist sie auch größer als 0. Oder dass die Differenz gleich 3 ist. Aber 3 ist auch eine positive Zahl und damit größer als 0. Ja? Also müssen wir, nachdem wir diese schwächste Vorbedingung ausgerechnet haben, die vergleichen mit der Zusicherung, die wir an dieser Stelle geschrieben haben. Und dann muss das, was wir angenommen haben, stärker sein als das, was die schwächste Vorbedingung von uns verlangt. Okay? Gibt's Fragen? Ja, jetzt könnte ich mal schauen, ob wir nicht sogar sowas wie ein Quiz machen können. Und dann versuche ich das jetzt mal spontan. Und ich schreibe hier hin, also irgendeine Zuweisung, also x gleich y plus z. Und dann haben wir eine Nachbedingung, die sieht zum Beispiel so aus. X Quadrat ist kleiner gleich 4. Und dann frage ich Sie, sagen wir mal 3 Möglichkeiten, damit wir mehrere Sachen haben können. Also das hier wäre die Nachbedingung, die mache ich mal so in Rot. Und die jetzt eine Vorbedingung wäre zum Beispiel y gleich 0 oder z gleich 7. Ist das eine vernünftige Vorbedingung? Das wäre A oder eine... Ist es eine vernünftige Vorbedingung dazu? Da ist die Meinung gegenwärtig... sind schon Meinungen geäußert worden, das ist sehr schön. Aber wir brauchen jetzt noch 2 andere Möglichkeiten. Die 2 anderen Möglichkeiten sind, ist y gleich 0 und z gleich 7 eine Vorbedingung für die Nachbedingung. Und die dritte ist x gleich 0 und y gleich 1 und z gleich 2 eine Vorbedingung, da schreibe ich jetzt hier z ebenfalls gleich 1. So, was ist jetzt die Meinung? Jetzt sehe ich hier 30%, der A-Level sinkt, der B-Level ist bei 18%, der C-Level geht auf 58%. Also schauen wir uns erstmal an, A-Level ist 21%, 14, 67, 69, C steigt und steigt. Wie können wir damit umgehen? Schauen wir uns der Reihe nach diese verschiedenen Möglichkeiten jetzt einfach an. Ja, jetzt haben wir ein Meinungsbild. A, also ist nicht so ganz überzeugt. B, auch nicht ganz überzeugt. C, könnte schon eher der Fall sein. Na, versuchen wir das einfach nachzurechnen. Wenn wir x Quadrat kleiner gleich 4 haben, die Vorbedingung davon für die Zuweisung x gleich y plus z sieht wie aus? Das kann mir vielleicht jetzt jemand einfach sagen. Da brauchen wir jetzt hier keinen, was ist die Vorbedingung? Die schwächste Vorbedingung? Naja, wir müssen y plus z einsetzen Und damit haben wir y plus z Quadrat ist kleiner gleich 4. Ja, und okay, das müssen wir jetzt einfach überprüfen für die Angaben, die hier unten stehen. Und dann, wenn y gleich 0 ist oder z gleich 7, also wenn y gleich 0 ist, dann kann z irgendeinen beliebigen Wert haben, dann können wir jedenfalls nicht garantieren, dass es kleiner gleich 4 ist. Und wenn z gleich 7 ist alleine, dann können wir natürlich auch überhaupt nichts garantieren, also abgesehen, weil y jeden beliebigen Wert haben kann. Ja? Das heißt, wenn wir hier ein Oder haben, sobald wir ein Oder hier haben, müssen wir beide Möglichkeiten natürlich überprüfen. Und es müsste für beide der Fall sein, dass y plus z Quadrat kleiner gleich 4 ist. Und das ist nicht gegeben, also würde daraus folgern, dass das hier ausfällt als Möglichkeit. Und jetzt hier diese Sache, wenn ich statt dem Oder ein Und habe, dann habe ich zumindest Informationen über y und z, das ist insofern gut, aber die Summe davon ist halt 7 und 7 Quadrat ist 49 und das ist halt auch nicht kleiner als 4. Also fällt das auch weg und tatsächlich, wie die meisten von Ihnen das gesehen haben, hier ist y und z gleich 1 und damit ist die Summe 2 und damit ist das Quadrat kleiner gleich 4. Das passt. Und dass zusätzlich auch noch eine Aussage über x dasteht, ist also für die Vorbedingung unabhängig, unerheblich, aber es ist nicht die schwächste Vorbedingung. Ja? Also in diesem Falle, wenn es die schwächste Vorbedingung sein soll, dann müssten wir das hier streichen. Okay? So, jetzt weiß ich nicht genau, wie illustrativ das war. Gibt es hierzu Fragen? Oder ich kann ja nochmal hier reinschauen, ob es hier Fragen gibt. Ich sehe nicht, dass da irgendwelche interessanten Fragen. Keine Ahnung, was uns diese Nachrichten da sagen sollen. Okay. Dann schauen wir uns also jetzt nochmal an, das war ein Beispiel, wie Zusicherungen durch Zuweisungen transformiert werden. Jetzt schauen wir uns an, gehen wir zurück zu unserer Anwendung, nämlich dem GGT-Programm, mache ich aber nicht schwarz, so traurig ist das nicht, zu unserem GGT-Programm und da haben wir halt auch diese Zusicherung, diese Zuweisung x gleich x minus y und als Nachbedingung, das sah jetzt nicht anders aus, das war jetzt nicht so eine Aussage, ja, x größer als 0 oder x Quadrat größer gleich irgendwas, sondern das war so eine Aussage mit GGT. Aber das Nachbedingung behandeln wir ganz genauso wie so eine rein arithmetische Nachbedingung. Das heißt, wir kriegen die schwächste Vorbedingung, indem wir in dieser Aussage A x durch x minus y ersetzen. Das heißt, wenn die Nachbedingung lautet, der GGT von A und B ist gleich dem GGT von x und y, dann ist die Vorbedingung davon eben gerade, dass der GGT von A und B gleich dem GGT von x minus y und y sein muss. Okay? Diese schwächste Vorbedingung haben wir erhalten, alleine durch die Substitution. Okay, jetzt schauen wir uns an, was wir dort aber hingeschrieben haben an die Stelle. Und da haben wir natürlich nicht diese gelbe Aussage hingeschrieben, sondern was wir hingeschrieben haben, vor die Zuweisung war diese grüne Aussage, nämlich mit x und y. Ja? Syntaktisch gesehen sind das zwei verschiedene Aussagen. Aber da hilft uns jetzt die Logik und was wir das letzte Mal gelernt hatten über den GGT, dass nämlich der GGT von x minus y und y eben genau der gleiche ist wie der GGT von x und y. Okay? Das heißt, das Grüne, die grüne Aussage, die wir da hingeschrieben haben, ist logisch gesehen äquivalent zu der gelben. Was wir eigentlich nur bräuchten, ist, dass es die gelbe impliziert. Aber wenn es natürlich logisch äquivalent ist, dann impliziert sie die andere Aussage auch. Ja? Und damit, als Konsequenz heißt das, dass an dieser Stelle unsere selbsterfüllende Prophezeiung stimmt. Ja, wenn nachher A gilt, nachher gilt A, falls vorher eine bestimmte, die schwächste Vorbedingung gilt, und dort hatten wir auch A hingeschrieben, und das ist eine genügend starke Vorbedingung. Also an dieser Stelle stimmt das. Okay, und jetzt, das war auf der einen Seite, da gab es noch in unserem GGT-Programm eine andere Zuweisung, und das war diese hier. Das nehme ich nicht x von x, x minus y, von x, y abgezogen wird, sondern von y, x. Und an der Stelle hatten wir als Nachbedingung ebenfalls diese Aussage a, dass GGT von a und b gleich GGT von x und y ist. Und die formal, was wir als schwächste Vorbedingung erhalten, ist diese Aussage, in der wir die wir kriegen, wenn wir y minus x für y einsetzen. Und das ist jetzt dieses hier. Und hier wieder, der GGT von x und y minus x ist halt der gleiche wie der GGT von x und y. Das heißt, diese beiden Aussagen sind logisch gesehen äquivalent. Und das heißt, das, was wir an der Stelle vor und hinter die Zuweisung geschrieben haben, passt ebenfalls zusammen. Okay, das heißt, an den Stellen sind wir jetzt glücklich. Jetzt, was noch fehlt, das ist die Zuweisung, aber unser Programm besteht ja nicht nur aus Zuweisungen. Wir müssen im Prinzip in der Lage sein, für jede Art von Aktion, die in unserem Programm stattfindet, entsprechend diese Vorbedingungen, die schwächsten Vorbedingungen auszurechnen. Und jetzt, was kommt noch vor? Jetzt in unserem kleinen, in unserem Mikroprogrammiersprache kommt nicht so viel vor. Da gibt es außer der Zuweisung, gibt es noch Input und Output und dann noch Verzweigungen und sonst nichts. Wenn Sie eine richtige Programmiersprache haben mit allen möglichen Phänomenen, die da vorkommen, dann müssen Sie natürlich für alle diese vielen Phänomene, die da drin vorkommen, ebenfalls noch entsprechend Regeln angeben, wie man die schwächste Vorbedingung ausrechnet. Aber hier für unsere kleine Programmiersprache haben wir jetzt im Prinzip schon, also hier sehen Sie ungefähr ein Drittel bis ein Viertel der Arbeit geleistet. Wir müssen uns jetzt es gibt hier ein Viertel, wieso ein Viertel? Naja, jetzt gibt es zum Beispiel noch manchmal irgendwie gar eine Nichts, ein No-Op. Einfach das ausgedrückt durch diesen Strichpunkt. Und da müssen wir uns natürlich auch überlegen, wenn dahinter irgendwie eine Eigenschaft B gilt, was ist dann die schwächste Vorbedingung davor? Aber da sich durch diese No-Op-Operation nichts ändert, ist da die schwächste Vorbedingung gerade das B. Das ist sozusagen leicht. Und genauso der Fall, wo wir einfach eine Ausgabe machen, dann können wir fragen, dann ändert diese Ausgabe den Zustand nicht. Keine Variable ändert ihren Wert. Also wenn hinter dieser Ausgabe die Eigenschaft B gilt, dann ist die schwächste Vorbedingung davon ebenfalls B. Weil sich entlang durch diese Aktion der Programmzustand nicht geändert hat. Das heißt, das Einzige, was jetzt noch sozusagen interessant ist, ist, was passiert beim Lesen. Wir lesen also, da habe ich jetzt irgendwie in unsere Programmiersprache so eine Art Read-Operation eingebaut, die nimmt irgendetwas aus einer Eingabe, was immer das unser Eingabemedium ist, ob das die Kommandozeile ist oder irgendein Fenster, in dem man irgendwie einen Text eingibt. Da kommt jedenfalls ein Wert in unser Programm hinein und der wird in eine Programmvariable x abgelegt. Und der Wert, der da aus der Umgebung reinkommt, das kann natürlich jetzt jeder beliebige Wert sein. Und das heißt, der Wert, der vorher in dem X drinsteht, ist völlig unerheblich. Ja? Das heißt, wenn hinter dieser Leseanweisung, wenn Sie so wollen, die Eigenschaft B gilt und wir uns fragen, was muss davor gelten, dann muss davor die Eigenschaft B gelten, wenn ich für X jeden möglichen Wert einsetze, weil das jeder mögliche Wert ist von read lesbar. Und jeden möglichen, das heißt, die Eigenschaft B muss nicht nur für den Wert 0 gelten, sondern auch für den Wert 1 und den Wert 2 und den Wert 3 für X und so weiter. Das heißt, im Endeffekt muss die Eigenschaft B deshalb vorher gelten für alle Werte von X. Okay? Das heißt, das ist jetzt hier, wenn Sie so wollen, gar nicht so verschieden von dem, was wir bei der Zuweisung gehabt haben. Sieht aber jetzt eben mit Logik ausgedrückt und darauf basierend, dass wir eben, dass ein Read jeden möglichen Wert zurückliefern kann. Oder wir nehmen das zumindest hier an. Okay? Ich sehe nicht, dass ich hier irgendetwas... Wie sieht der Paniklevel aus? Ist mir nicht so ganz klar, ob der Paniklevel weiter nach oben gegangen ist oder nicht. Aber auch gibt es Live-Fragen, kann man auch stellen. Man muss nicht das Forum benutzen. Okay, gut. Das wären die Anweisungen, die in dem Programm vorkommen. Jetzt schauen wir uns hier wieder unser kleines Programm an. Und wir hatten, das war ja unsere Idee, überall hier, hatten wir A hingeschrieben. Das war, dass der GGT von A und B gleich dem GGT von X und Y ist. Und hier hatten wir das B hingeschrieben. Das heißt, diese Aussage B war die Aussage A plus die zusätzliche Information, dass X gleich Y ist. Und so, das heißt, das ist der Routineteil unten. Jetzt gibt es aber natürlich noch einen anderen Teil, der in unserem Programm ist. Und das ist hier so dieser vordere Teil. Den können wir uns jetzt mal kurz anschauen. Der vordere Teil ist, da gibt es den Programmstart und an den Programmstart habe ich jetzt True hingeschrieben. True ist natürlich immer wahr, ja, das kann man immer irgendwo hinschreiben. Das heißt im Prinzip, da weiß ich nichts. Wenn ich True hinschreibe, dann weiß ich im Prinzip nichts über irgendwelche Variablen und irgendwelche Werte. Und das entspricht hier unserer Intuition, dass am Anfang des Programms die Variablen jeden beliebigen Wert haben können. Also X kann irgendeinen Wert haben und die einzige Eigenschaft, die erfüllt ist, wenn Variablen irgendwelche Werte haben können, ist die Eigenschaft True. Ja. Okay. Dann hier habe ich eine weitere Zusicherung hingeschrieben. Nachdem ein Wert gelesen wurde aus der Umgebung und in A abgespeichert und dann der Wert aus A nach X abgespeichert ist, was weiß ich dann? Den Wert von A kenne ich natürlich nicht, weil der kommt aus der Umgebung. Und den Wert von X kenne ich natürlich als solchen auch nicht, weil der ja irgendwie auch dann letztendlich aus der Umgebung gekommen ist. Das Einzige, was ich weiß, weil ich den Wert von A nach X gekopiert habe, dass die Werte von A und X die gleichen sind. Okay? Und deswegen habe ich diese Zusicherung hier an diese Kante geschrieben. Und wir können jetzt mal gucken, ob an diesen Stellen, an diesen drei Stellen, also von A, wenn ich hier A hingeschrieben habe und dann diese zwei Zuweisungen Y gleich B und davor B gleich Read gemacht habe und dann davor diese Initialisierung von dem X gemacht habe, ob das an dieser Stelle zusammenpasst alles. Ja, das können wir jetzt einfach mal nachrechnen und dann tun wir das hier mal. Also, ich fange an dieser Stelle hier an. Hier ist das A und davor ist das klein a gleich x. Und dazwischen sind die zwei Anweisungen, B gleich read, gefolgt von Y gleich B. Okay? Also von dem A aus gesehen, mache ich das die letzte Zuweisung zuerst. Und das heißt, ich schaue mir an, was ist die schwächste Vorbedingung von dem Y gleich B. Das war die letzte von diesen Anweisungen in dieser Folge von diesen Initialisierungsdingern. Was wird durch diese Zuweisung aus der Nachbedingung A? Und naja, ich meine, das ist jetzt, erstaunt Sie überhaupt nicht mehr. Ich muss einfach ganz syntaktisch in dieser Aussage A das Y durch das B ersetzen. Okay? Was war die Aussage A? GGT von A und B ist gleich GGT von X und Y. So, und jetzt das Y habe ich durch B ersetzt. Da kommt also genau das raus. Das ist hier die schwächste Vorbedingung davon. Okay? Und das nehmen wir jetzt einfach mal so hin wie einen Schicksalsschlag. Und dann betrachten wir die nächste Anweisung. Ja, dieses Ding hier. Füttere ich jetzt ein als Nachbedingung in die davor liegende Anweisung. Das war dieses B gleich read. Und das heißt, was ist da die schwächste Vorbedingung? Naja, was war das? Das ist hier eine, in die Variable B wird ein unbekannter Wert eingelesen. Also ist die schwächste Vorbedingung, dass das, was ich als Nachbedingung habe, gelten muss für alle B. Ja? Und das ist dieses hier. So rein an, ganz formalistisch Anwendung von den Regeln. Okay. Und jetzt vergleichen wir diese grüne Anweisung mit dem, was wir an diese Stelle geschrieben haben in unserem Kontrollflussgraphen. Was hatten wir da hingeschrieben? Diese Aussage, diese grüne Aussage hatten wir da nicht hingeschrieben. Wir hatten was anderes da hingeschrieben. Wir hatten da hingeschrieben, das mache ich jetzt mal, damit ich jetzt gerät, kommt es natürlich wieder der Farbenflash. Wir hatten da A gleich B hingeschrieben. Ja, jetzt ist natürlich alles wieder markiert, aber ich mache mal das Gelbe weg, damit Sie da nicht in Verwirrung geraten. So, das Gelbe ist jetzt weg. So, und jetzt fragen wir uns, ist das, wie ist, muss ich dieses Rote mit dem Grünen vergleichen? Das Grüne ist die schwächste Vorbedingung und das Rote ist das, was wir hingeschrieben haben. Und was wir nachweisen müssen, ist, dass das, was wir hingeschrieben haben, mindestens so stark ist. Okay? Das heißt, A gleich B sollte diese grüne Aussage implizieren. Okay, was heißt das? Also wenn A gleich X sollte diese Aussage implizieren. Wenn A gleich X ist, dann würde nämlich aus dieser grünen Formel hier natürlich hier GGT von A und B ist gleich GGT von A und B folgen. Okay? Und das ist aber irgendwie offensichtlich wahr. Ja? Also wenn A gleich X ist, dann ist auch dann gilt für alle B, dass der GGT von A und B gleich dem GGT von X und B ist. Ja? Weil ja A gleich X ist. Also ist tatsächlich diese Implikation, die gilt. Und damit ist an der Stelle alles in Ordnung. Ja? Das heißt, die Aussage, die wir hingeschrieben haben, impliziert, so wie wir das wollten, die schwächste Vorbedingung. Sie ist nämlich stärker. Ja? Oder mindestens genauso stark.
Also die schwächsten Vorbedingungen kann man dann auch nochmal als Nachbedingung benutzen für das, was da vorkommt.
Ich wiederhole mal die Frage, ob man einfach, warum schreibe ich da nicht einfach die schwächste Vorbedingung hin? Das war doch Ihre Frage. Ich könnte doch an diese Kante davor einfach immer diese schwächste Vorbedingung hinschreiben und dann stimmt alles. Wie bitte?
Wir haben eine schwächste Vorbedingung erstellt und dann wieder als Nachbedingung.
Genau.
Das kann man machen.
Also das habe ich hier in diesem Ding da habe ich dazwischen. Ich habe gewissermaßen ein klein wenig geschummelt, weil ich hatte vorher gesagt, ich schreibe überall eine Zusicherung hin und ich habe keine hier dazwischen hingeschrieben. Da habe ich mir gespart, weil ich mir dachte, ich nehme da an der Stelle einfach diese schwächste Vorbedingung von der hinteren Nachbedingung und fülle damit das Loch aus. Und das ist tatsächlich ein, das werden wir gleich noch vermutlich genauer diskutieren oder systematisch machen. Wir wollen einfach, es ist einfach unglaublich mühsam, angenommen, Ihr Programm ist klein, aber hat doch irgendwie, sagen wir mal, 200 Programmpunkte. Da müssen Sie jetzt 200 irgendwie Zusicherungen erfinden. Das ist ja unglaublich mühsam. Da macht man ja unglaublich viele Fehler. Das heißt, man möchte eigentlich gar nicht so viele erfinden, sondern nur die wichtigen. Und die anderen möchte man automatisch erschließen. Und das wäre hier auch so ein Fall. Dieses dazwischen ist keine wichtige, die habe ich erschlossen gewissermaßen und dann eingefüllt. Und so würde man das immer machen. Okay, gibt es hierzu noch eine Frage? Also wir sind jetzt hier, jedenfalls mit diesem Trick haben wir es geschafft, dass wir von dem A tatsächlich zu diesem A gleich X zwischen dieser zwischen diesen beiden Serienzuweisungen gekommen sind. Und jetzt bleibt noch sozusagen der nächste Schritt, dass wir hier durch diese nächste Serie von zwei Anweisungen zu diesem True hinkommen. Das ist jetzt nochmal so ein Schritt, den wir überprüfen müssen. Okay, das ist jetzt dieser hier. Okay, also unsere Nachbedingung, also die Folge von beiden von Anweisungen, die wir jetzt zu behandeln haben, ist diese hier. A erhält einen Wert aus der Umgebung und das X kriegt den Wert von A. Und danach, nach diesen beiden Anweisungen, das war unsere tolle Nachbedingung, bei der wir angekommen sind, das war dieses A gleich X. Okay? Und das heißt, wir müssen jetzt als erstes die zweite von diesen beiden Anweisungen die hintere von den beiden Anweisungen betrachten, das heißt die Zuweisung X gleich A. Und bezüglich dieser die Vorbedingung, die Nachbedingung A gleich X behandeln. Das heißt, die schwächste Vorbedingung ist wieder ganz mechanisch. Ich muss das A für das X einsetzen, die rechte Seite für die linke Seite. Und dann wird aus dieser Gleichung A gleich X wird dann natürlich A gleich A. Ja? Genau. Man kann immer an die Frage war, kann ich eine schwächste Vorbedingung auch durch was, die ist mir zu blöd oder was, ich möchte was Stärkeres hinschreiben, darf ich das? Und die Antwort ist ja. Im Prinzip muss man dann natürlich, wenn man da etwas Stärkeres hinschreibt, muss man natürlich, wenn ich dann die Vorbedingung bilde, könnte das dann wieder was Stärkeres sein und es könnte meinetwegen, könnte vielleicht nicht gelten. Aber hier in diesem Falle, geht das. Und also jetzt hier für diese Vorbedingungen, die wir gewonnen hatten, dieses A gleich X, finden wir, dass die Vorbedingung nach dieser Zuweisung irgendwie super trivial ist, nämlich das ist die Aussage A gleich A. Und A gleich A gilt natürlich. Ja, das ist gleich true. Das gilt immer und deswegen ist das gleich true. Und das heißt, jetzt müssen wir die schwächste damit sind wir aber erst angekommen hier dazwischen. Also hier dazwischen sind wir angekommen und da haben wir true gefunden und jetzt müssen wir schauen, was ist die schwächste Vorbedingung von true unter dieser Leseanweisung. Das ist jetzt, das heißt, wir müssten in irgendeiner Weise, unsere formale Aufgabe besteht jetzt in diesem hier, das auszurechnen. Und naja, ich muss jetzt formal wieder ganz syntaktisch, die schwächste Vorbedingung ist, ich nehme die Nachbedingung und schreibe davor ein für alle A. Das ist ganz einfach formal dieses Ding hier. Und dann steht jetzt hier für alle A true. Was ist das für eine Aussage? Gilt das? Und die Antwort ist natürlich, ja, weil true gilt einfach und damit gilt es auch für alle A. Und damit ist das gleich true. Und das ist dann genau das, was wir hier hingeschrieben haben. Also das heißt, wir haben diesen Schritt überprüft und wir haben diesen Schritt von A, wir haben diese Schritte überprüft. Und die stimmen beide. Und damit sind wir an der Stelle jetzt erstmal glücklich. Okay? Gibt es hier eine Frage? So, was fehlt uns, also jetzt hier diese Stelle, dass wir durch dieses Write von dem B zu dem B kommen, das wissen wir auch, weil write verändert nicht den Zustand und da ist die weakest precondition einer Nachbedingung B eben auch gerade das B. Das heißt, da stimmt das auch. An welcher Stelle hat unser Beweis oder unsere selbsterfüllende Prophezeiung noch ein Loch? Na, es hat zwei Löcher eigentlich noch und das sind diese Verzweigungen. Wir haben mit den Verzweigungen bisher noch nichts gemacht. Also wir müssen uns fragen, passt das hier zusammen? Wenn ich diese Verzweigung in x kleiner als y habe und danach zweimal a, ist dann a davor eine vernünftige Vorbedingung. Das ist das eine, was uns noch zu überprüfen bleibt. Und dann an dieser Stelle gibt es auch nochmal eine Verzweigung, mit der wir bezüglich einer anderen Bedingung, und das müssen wir auch nochmal überprüfen. Das sind sozusagen die zwei Stellen, die noch fehlen. Ja, also, das ist jetzt, und wenn wir das haben, dann sind wir im Prinzip schon zumindest konzeptuell fertig. Okay, also was machen wir bei Verzweigungen? Also, wir schauen uns einfach das Problem jetzt an. Was wollen wir überhaupt haben? Ja, wir nehmen also an, irgendjemand hat uns dieses B0, B1 und A gegeben, aufgrund von höherer Einsicht in die Programmlogik. Und was müssen wir überprüfen? Das, naja, wir müssen zeigen, wenn vorher A gilt, dann hängt es natürlich jetzt ab, also an diesen, vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück, an so einer Verzweigung ändert sich der Zustand des Programms nicht. So eine Verzweigung ist ja nichts anderes als, ich gucke, also zur Laufzeit, ich gucke nach, ob die Bedingung gilt und wenn die Bedingung gilt, gehe ich in die eine Richtung und wenn sie nicht gilt, gehe ich in die andere Richtung. Ja, also dieses, wir müssen uns also fragen, ist es so, dass wenn A gilt und die Bedingung B nicht erfüllt ist, dass dann B gilt? Ja, weil da gehe ich ja dann hin. Das muss ich zeigen, dass diese Implikation gilt. Und außerdem muss ich die Implikation zeigen, dass wenn A gilt und die Bedingung erfüllt ist, ich also in den nach rechts verzweige, dann muss B1 gelten. Okay? Das heißt, in Logik ausgedrückt, diese beiden Implikationen müsste ich im Prinzip zeigen. Das können Sie machen. Sie können diese beiden Implikationen hernehmen und die einfach separat überprüfen. Das wäre eine Möglichkeit, was Sie tun könnten, um zu gucken, ob Ihr Programm lokal irgendwie zusammen konsistent ist. Wir können aber auch Folgendes machen, dass wir aus dem B0 und dem B1 das schwächste A ausrechnen, das erfüllt sein muss, damit das hier lokal stimmt. Und das ist einfach diese schwächste Annahme A, die wir treffen müssen, die wir nachweisen müssen, damit die Sache passt, ist eben genau diese hier. Wenn nicht klein b gilt, dann muss B0 folgen und wenn b gilt, muss B1 folgen. Ja, das ist eine Formel, wenn Sie so wollen, und das ist das schwächste A, das die Eigenschaft hat, die diese beiden Implikationen da garantiert. Okay, das sieht jetzt aus, ist natürlich jetzt wieder irgendwie so ein boolscher Ausdruck mit Negation und Implikation und so, und man kann sich jetzt fragen, kann man das vielleicht ein bisschen schöner hinschreiben, kann man das vereinfachen? Kann man das vereinfachen? Und natürlich kann man das vereinfachen? Schauen wir mal. Also irgendwie tut sich in diesem Chatroom tut sich irgendwie nichts. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir den in Zukunft noch anmachen sollen oder ob wir einfach den irgendwie, was bedeutet WP, fragt jemand. Einfache Verantwortung. Unten drunter steht aber auch schon die Antwort, weakest precondition. Ja, also insofern ist es ein selbststabilisierendes System, dieser Chatroom. Wir können das jetzt vielleicht versuchen, ein bisschen zu vereinfachen, damit die Formel ein bisschen schöner aussieht. sie soll ihren Wert, ihren sozusagen logischen Wert natürlich dadurch nicht ändern. Und sie haben irgendwie auf dem Tutor-Übungsblatt und in der Hausaufgabe und in DS haben sie sich ja mit solcher Arten von Problemen so ein wenig herumgespielt. Wir können das jetzt hier auch mal machen, einfach sozusagen als Fingerübung. Und ja, wie sieht diese Fingerübung aus? Also diese Implikationsding ist uns nicht so richtig geheuer. Und die Frage ist, können wir das durch und oder ausdrücken? Und dann kann man natürlich Implikation kann man direkt mal hinschreiben. Also hoch in Rot vielleicht. A impliziert B. Das ist das Gleiche wie, wenn ich das mit oder und hinschreibe, wie würde ich das sagen? Und Negation, wie kann ich das ausdrücken? Danke sehr. Nicht A oder B. Okay, und das können wir jetzt hier, diese Regel wenden wir jetzt hier einfach an. Diese Logik hat viel mit mechanischem Einsetzen und Substituieren von Teilausdrücken zu tun. Also hier müssen wir dieses nicht B negieren, da kommt dann B raus. Und oder die Nachbedingung, dieses B0, das heißt hier B oder B0. Und bei dem anderen kommt dann eben raus nicht klein b oder B1. Und dazwischen ein und. Okay, jetzt eine Konjunktion von Disjunktionen ist, könnten wir so jetzt einfach so nehmen. Vielleicht wollen wir es lieber umwandeln in eine Disjunktion von Konjunktionen, also in eine DNF, die ist uns meistens noch ein bisschen vertrauter. Und dann müssen wir das jetzt einfach distributiv ausrechnen. Da kommen dann unsere tollen Distributivgesetze vom letzten Mal zum Tragen. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass man hier alles mit allem immer paarweise eines von links, eines von rechts mit Konjunktionen verbinden und dann zwischen allen diesen Konjunkten ein Oder bilden muss. Also das erste ist B und nicht B. Okay, das ist false, weil B und nicht B kann nicht zusammen gelten. Und false oder irgendwas anderes ist irgendwas anderes, das heißt, das kann ich diese Konjunktion kann ich sofort streichen. Also bleibt das Erste, was da noch übrig bleibt, ist das B0 und nicht B. Das Ding steht dann hier. Das Nächste ist dann das klein b und B1. Das ist hier. Und als Drittes dann das B0 und B1. Das ist hier. Okay? Das ist jetzt einfach die distributive Ausrechnung. Und jetzt fragt man sich, was ist, wie kann ich das noch weiter vereinfachen? Und dann stellt sich halt heraus, dass diese beiden hier zusammen, wenn die beiden hier gelten, dann, Moment, wenn die beiden gelten, dann Entschuldigung. Ach so, nee, andersrum ausgedrückt. Wenn dieses hier gilt, dann gelten die beiden anderen auch. Also deswegen brauche ich dieses, also dann gilt das andere auch. Warum? Naja, wenn B0 und B1 der Fall ist, dann ist eben B0 der Fall und B1 der Fall. Und da entweder B oder B quer der Fall ist, ist dann eines von den beiden anderen ebenfalls true. Das heißt, wenn das blaue true, wenn dieses blaue true ist, dann ist dieses hier auch true und damit kann ich es weglassen. Okay? Und dadurch habe ich das dann noch etwas, habe ich die Formel noch ein kleines Stückchen vereinfacht und ich hätte also Sie können, wenn Sie also die schwächste Vorbedingung von diesem B0 und B1 als Nachbedingungen und der Verzweigung mit dem kleinen b ausrechnen wollen, können Sie zwei verschiedene, aber äquivalente schwächste Vorbedingungen nehmen, nämlich einmal diese hier in konjunktiver Form oder diese hier in disjunktiver Form. Okay, und das hat dann auch irgendwie wieder eine, hat auch irgendeine intuitive Bedeutung, nämlich diese schwächste Vorbedingung heißt eben, entweder ist es der Fall, dass B nicht erfüllt ist und die Eigenschaft B0 gilt, das war die für den False-Fall, oder es ist der Fall, dass die Bedingung B erfüllt ist und dann B1 zusätzlich gilt, das ist die Nachbedingung für den True-Fall. Okay? Gibt es hier eine Frage? Was, dass er den Tab auf Neu und nicht auf Tab auf Top wechseln soll? Das kann ich jetzt nicht so genau verstehen. Was heißt das? Kann mir das nochmal jemand erklären? Tab neu. Ah. Ach, und dann kommen dann neue Fragen. Warum hat er die Seitenzahl markiert? Tut mir leid, das war irgendwie mein mein Dings da. Ist die erste Zeile DNF oder KNF? Da hat aber jemand, hat da jemand schon mal geantwortet. Also das obere ist eine konjunktive Normalform, das ist KNF, und das untere gelbe ist eine DNF, disjunktive Normalform. Okay, und noch was? Gut, mehr sehe ich jetzt hier nicht, aber das mit diesem New, danke sehr. Da lerne ich auch noch ein bisschen was über das Tweetback. Gut, dann schauen wir uns mal an, wie das dann... irgendwelche Beispiele, damit wir ein bisschen das Gefühl dafür kriegen. Und natürlich muss man jetzt, sobald man nicht einfach nur eine Gleichung hat, x plus 1 größer als 5 oder sowas, sondern Konjunktion und Disjunktion, ist es ein bisschen, muss man schon ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, Mathematik anwenden, gegebenenfalls, um diese Formeln umzuformen. Deswegen muss man da so ein bisschen Übung versuchen zu gewinnen. Okay, also jetzt schauen wir uns an, was hier, schauen wir uns dieses Beispiel an. Also das wäre die Aussage, x ist größer als y und y ist größer als 0. Und das andere ist, x ist größer als 0 und y ist größer als x. Und die Bedingung, die sei mal y größer als x. Okay, das ist halt irgend so ein Beispiel. Schauen wir uns die schwächste Vorbedingung an. Und dann sieht das jetzt mit dieser disjunktiven Normalform gemacht. Also entweder gilt die das ist das B1 und dann wird zusätzlich, das ist B1 und die Bedingung, ja, B1 und die Bedingung, weil die Bedingung ist ja hier gerade, die steht ja hier als Teil davon im Ding drin. Das ist das eine. Und das andere ist jetzt, diese Bedingung negiert. Diese Bedingung negiert wäre, ich schreibe es hier nochmal hin, das wäre eigentlich nicht y größer als x. Und das ist die, nicht, das heißt, x ist größer gleich y. Ja? Das ist die, das ist das nicht klein b, und das muss mit verundet werden mit dem b0. Also, wenn x größer gleich 0 ist und x größer als 0 ist, was ist die Konjunktion von diesen beiden Aussagen? Naja, die Konjunktion von den beiden Aussagen ist eben gerade x größer als, Moment, also wenn x größer gleich y ist und x größer als y ist, dann ist das Gleiche wie x größer als y, und das ist genau das, was jetzt hier steht. Ups, jetzt bin ich hier natürlich in meinen Markierungstools. Das steht hier und dann kommt zusätzlich noch y größer als 0 dazu. Okay? Das ist also diese Disjunktion. Die könnten wir jetzt hier irgendwie so stehen lassen. Wir könnten auch noch diese Aussage schärfer anschauen und die versuchen irgendwie anders hinzuschreiben. Und ich habe Ihnen hier eine Möglichkeit angegeben, wie man diese Formel irgendwie noch weiter umformen könnte. Weil hier auf der einen Seite ist, also wenn x größer als y und y größer als 0 ist, ist natürlich x größer als 0. Und auf der anderen Seite, und y ist auch größer als 0. Und auf der anderen Seite ist ebenfalls x größer als 0 und y größer als 0. Und das ist tatsächlich im Wesentlichen auch schon die einzige Information, die man aus dieser Disjunktion herauslesen kann, außer eben noch zusätzlich die Information, dass x verschieden von y ist. Ja, weil wenn x verschieden von y ist, ist eben entweder x größer als y, dann sind wir im linken Zweig, oder x kleiner als y, dann sind wir im rechten Zweig in der Disjunktion. Ja, das heißt, diese beiden Aussagen sind hier äquivalent und die untere Aussage ist möglicherweise schöner, ja, weil da keine Disjunktion mehr drin ist und Sie sehen, man hat hier keine, außer dass man weiß, dass x verschieden von y ist, hat man nur eine Vergleiche mit 0. Okay? Aber logisch gesehen sind diese beiden Aussagen äquivalent und es kommt halt darauf an, ob manchmal vielleicht die untere Aussage nützlicher ist als die obere. Okay? Gut, ja, jetzt schauen wir uns das das war ein bisschen herumgespielt mit, wie man diese schwächste Vorbedingung für eine Verzweigung ausrechnet. Jetzt schauen wir uns, gehen wir wieder zurück zu unserer kleinen, super kleinen Mikroanwendung von dem GGT und schauen uns an diese Sache mit dem y größer als 0, y größer als x. Das war die Verzweigung in dem inneren If. Und links stand die Aussage A und rechts stand auch die Aussage A. Also kriegen wir bei nicht B und A, das ist dann halt einfach x größer gleich y und diese GGT-Aussage. Und bei B und A ist dann y größer als x und diese GGT-Aussage. Und davon machen wir jetzt das Oder dieser beiden Aussagen ist die schwächste Vorbedingung. Jetzt schauen wir uns das scharf an. Das Oder dieser beiden Aussagen, naja, wenn x größer gleich y ist oder y größer als x ist, okay, dann sind x und y irgendwie, ja. Das heißt, die schwächste Vorbedingung davon ist gerade die Aussage A. Nämlich, dass der GGT von A und B gleich dem GGT von X und Y ist. Und das hatten wir auch dahin geschrieben. Das heißt, an der Stelle sind wir glücklich und zufrieden, weil da passt das. Okay? So, das heißt, dieser Punkt stimmt. Hier ist alles sozusagen in Ordnung. Jetzt bleibt noch die andere Verzweigung, aber die müssen wir jetzt ganz genauso, wie wir das eben gemacht haben, auch nochmal nachrechnen. B ist die Bedingung der Verzweigung, ist die Aussage y verschieden von x, nicht b und das große b. Was war denn das große b nochmal? Die Aussage b lautete ja, das war diese GGT-Aussage und x gleich y. Okay, nicht b, nicht klein b und groß b ist damit x gleich y und x gleich y und GGT von ab gleich GGT xy. Das heißt, das ist gerade gleich dem b. Und das andere hier, b und a, ist die Aussage a und x ungleich Y. Und das heißt, die schlechteste Vorbedingung ist die Disjunktion von diesen beiden. Die Disjunktion von diesen beiden Aussagen hier. Das heißt, hier steht sie nochmal, habe ich sie nochmal hingeschrieben. A und X ist gleich Y oder A und X ungleich Y. Okay, und das ist gleich A. Ja, weil X ist eben entweder gleich oder verschieden. Was anderes ist da nicht möglich. Das heißt, da gewinnen, und in beiden kann ich das, in beiden Aussagen kann ich das A, da kann ich das A ausklammern und dann habe ich A und X gleich Y oder A, X. Also nochmal. Wenn ich ganz formalistisch dieses A hier ausklammere, aus diesem hier, steht dann da A und X gleich Y oder X ungleich Y. Und das, was in der Klammer steht, ist true. Und A und true ist A. Und damit ist es gleich A. Okay. Das heißt, wieder hier in unser Kontrollflussgraph angeschaut. Diese drei Aussagen passen zusammen. Diese drei Aussagen passen zusammen. An allen anderen Stellen passt das ebenfalls. Und damit haben wir im Prinzip gezeigt, dass alle diese Zusicherungen, die wir an die Kanten geschrieben haben, zusammenpassen und damit eine self-fulfilling prophecy bilden. Unter der Voraussetzung, dass am Anfang auch true gilt. Okay? Gibt es hierzu eine Frage? Also hier ist noch einmal jetzt damit ist unsere Methode, wenn Sie so wollen, schon so gut wie fertig. Der Startpunkt ist natürlich das Kritischste, das hier so mit leichter Hand hingeschrieben ist. Annotiere jeden Programmpunkt mit einer Zusicherung. Die müssen wir natürlich erstmal finden. Da hilft uns eben nur unsere Intuition und unser Verständnis des Programms. Aber wenn wir die haben, dann müssen wir an jeder Kante, an der eine Anweisung, an jeder Kante, die vor und hinter einer Anweisung steht, müssen wir schauen, dass die Zusicherungen an dieser Stelle zusammenpassen. Das heißt, dass die Zusicherung vor der Anweisung die schwächste Vorbedingung der Zusicherung nach der Anweisung impliziert. Das ist diese Aussage, war das jetzt hier meistens einfach, weil nämlich einfach dieses A davor war oft schon gewählt als schwächste Vorbedingung. Manchmal musste man die aber ein bisschen verstärken. Okay, das war das, wo wir nur eine Anweisung hatten. Und dann blieb da noch der Fall mit den Verzweigungen. Und da hatten wir gewissermaßen, bei Verzweigungen haben wir zwei Nachbedingungen, nämlich dieses B0 und B1. Und wir müssen schauen, dass die Vorbedingung davor mit zusammenpasst. Und da hatten wir auch eine schwächste Vorbedingung für diese zwei Nachbedingungen bezüglich der Verzweigungsbedingung. Das war dieses WP klein b von B0 und B1. Und da müssen wir auch so eine Implikation zeigen. Okay, und dann passt das, wenn wir das alles nachgewiesen haben, dann ist unsere Annotation lokal konsistent. Und jetzt fragen wir uns natürlich noch, das ist eine gute Sache, was können wir, ist es tatsächlich so, dass wir damit irgendetwas in unserem Programm garantieren können, gilt dann tatsächlich etwas und kann man nachweisen, dass wir nicht einfach alles beweisen können. Wir könnten ja irgendwelche Fantasiebehauptungen aufstellen und dann einen Fantasiebeweis machen. Es gibt ja diese, es gibt ja so eine Parallelwelt von Crypto-Science oder so mit ihren eigenen Veröffentlichungsorganen und gegenseitigen Zitierungen, die einfach falsche Aussagen, Gebäude, wilde Gebäude aufbauen, bestehend aus falschen Aussagen. Und da kann man sich, denken Sie an die Verschwörungstheoretiker, Verschwörungstheorien sind ja auch solche wilden Gebäude von falschen Aussagen und in sich fühlen sich die Leute aber unglaublich wohl. Und irgendwie, an irgendeiner Stelle muss doch ins Spiel kommen, dass das Ganze auch, dass es eben nicht Fantasie ist, sondern dass das Ganze stimmt. Dass wir also wirklich keine falschen Aussagen beweisen können. Da muss doch irgendwas, müssen wir doch hier noch zusätzlich annehmen. Und tatsächlich fehlt noch eine wichtige Annahme, die wir in unserem Verfahren hier noch nicht, die wir implizit angewendet hatten, die aber entscheidend ist. Wir müssen hier am Anfang true annehmen. Das hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber das heißt, wir machen keine Annahmen über die Variablen. Werte am Anfang. Wenn wir hier zum Beispiel am Anfang annehmen würden, dass x gleich z ist, dass a gleich, an dieser Stelle wird ja a überschrieben. Also hier an dieser Stelle, egal was wir hier, die Werte, sowohl die alle Werte, die in dem Programm verwendet werden, werden durch ein Read überschrieben. Das heißt, diese Anfangsbedingung spielt hier bei diesem Programm keine Rolle. Aber im Allgemeinen ist es so, dass man keine Annahme machen darf am Programmstart, weil wir über die Variablen an der Stelle nichts wissen. Und das wäre sozusagen das Einfallstor für die Verschwörungstheorien. Wenn wir da irgendwas Komisches hinschreiben, was gar nicht gilt, könnten wir daraus starke Folgerungen möglicherweise ziehen. Okay, wir werden jetzt hier nicht beweisen, dass die Methode tatsächlich immer funktioniert und niemals falsche Ergebnisse liefert. Ich werde aber zumindest eine Idee zu vermitteln, warum die Methode funktioniert. Das ist vielleicht sozusagen zu Ihrer Beruhigung, damit Sie nicht das Gefühl haben, Sie lernen hier nur ein Kochrezept, sondern Sie verstehen auch, was wir hier tun. Und dazu muss man sich überlegen, was heißt es denn, irgendeine Behauptung gilt. Wir haben gesagt, ja, ich schreibe hier irgendwie die Zusicherungen, die wir an die Programmpunkte dran schreiben, formalisieren unsere Intuition über das, was gilt. Aber was heißt denn das, was gilt? Und dazu muss man sich überlegen, was passiert, wenn ein Programm ausgeführt wird. Und jetzt in dieser kleine Sprache Mini-Java, da passiert natürlich nicht viel. Aber in jedem Programm, das ausgeführt wird, zumindest wenn es sequenziell ist, gibt es so etwas wie ein Programmzustand, der sich im Laufe der Programmausführung eben verändert. Okay, sage ich Ihnen jetzt nichts Neues, aber wir versuchen, das sozusagen auf den Punkt zu bringen, was die an der Stelle sich vielleicht sowieso gedacht hatten. Und in diesem, was ist Teil dieses Programmzustands? Das ist die nächste Frage. Und das hängt natürlich jetzt wieder stark von der Programmiersprache ab. Wenn Sie eine sehr komplizierte Programmiersprache haben, dann enthält dieser Zustand viele, viele Informationen. Offensichtliche und auch ein paar weniger offensichtliche. Also wenn Sie Mini-Java ausführen, ist das Einzige, was den Programmzustand ausmacht, der Wert der Variablen. Also in GGT-Programm hatten wir die Variablen A, B, X und Y. Und deren momentane Werte, das ist der Programmzustand. Wenn Sie ein richtiges Java-Programm haben, dann passiert natürlich noch viel mehr. Da haben Sie natürlich noch irgendwelche Datenstrukturen, die Sie aufgebaut haben. Dann haben Sie möglicherweise eine Thread-Table. Dann haben Sie möglicherweise die Oberfläche in Ihrem Programm. Dann gibt es Fenster, die Sie sehen oder nicht sehen. Das ist alles Teil des Programmzustands. Und das müssen Sie, wenn Sie über Ihr Java-Programm nachdenken, auch alles mit berücksichtigen. Deswegen sind wir hier froh, dass wir nur Mini-Java-Programme verifizieren müssen, weil hier der Programmzustand so super simpel ist. Ja, wenn Sie ein richtiges Programm verifizieren wollen, müssen Sie alle Bestandteile des Programmzustands natürlich potenziell berücksichtigen. Ja, also hier bei Mini-Java ist alles easy. Da haben wir, können Sie das gewisse, den Programmzustand wie so eine als Abbildung formalisieren, die die Variablen auf Werte abbildet. Und die Werte sind bei uns auch sehr einfach. Das sind einfach Zahlen. Wobei es an dieser Stelle sowieso gleich sofort ein philosophisches Problem. Nämlich welches? Was ist eine Zahl? Okay, es tut mir leid, wenn ich jetzt so philosophisch da daherkomme. Aber was ist eine Zahl? Ja. Und wenn Sie natürlich jetzt denken, in Java ist eine Zahl natürlich ein Integer. Und ein Integer ist ein endlicher Zahlbereich. Ja? Und in einem endlichen Zahlbereich gelten andere Gesetze als bei mathematischen Zahlen. Weil bei mathematischen Zahlen gibt es kein Max-Int. Ja? Wenn Sie ein Max-Int haben und eins dazuzählen in Java, kriegen Sie Min-Int. Und das ist eine negative Zahl. Wenn Sie den Absolutbetrag von min-int nehmen, kriegen Sie welchen Wert raus? Min-int. Das heißt, der Absolutbetrag einer Zahl ist nicht notwendigerweise positiv oder null. Er könnte auch negativ sein. Das ist bitter. Ja? Das macht das Rechnen oder das Nachdenken über Java-Zahlen ein bisschen trickreich. Ja? Und wir werden hier, also ich glaube, es gibt bei irgendeiner Aufgabe, einer Tutoraufgabe, werden Sie das nochmal ein bisschen diskutieren können. Aber hier bei diesem Mini-Java machen wir uns das Leben leichter. Wir machen ja hier sowas wie Beweise oder so. Und über mathematische Zahlen lassen sich in Beweisen besser nachdenken als über Java-Zahlen. Aber auch da ist es wieder so, dass diese Art von Argumentation machen wir hier, damit uns das Leben leicht ist. Aber es sollte Sie daran erinnern, dass das Leben eines Verifizierers in der wirklichen Welt mit richtigen Programmiersprachen und hässlichen Zahlen dann auch ein bisschen unangenehmer ist an der Stelle. Okay? So, und jetzt, also so ein Programmzustand ist ein Ding, was dann eine von diesen Zusicherungen, die wir an irgendeinen Programmpunkt machen, erfüllen kann. Weil wir stellen uns ja vor, wenn wir da eine Aussage hinschreiben, wie GGT von A und B ist gleich der GGT von X und Y, dann meinen wir damit, wenn immer ich an die Stelle komme, gilt das. Das heißt, wenn die Programmausführung dahin marschiert und dort einen Zustand Sigma annimmt, dann erfüllt das Sigma die Formel. Das heißt, wenn ich das X durch den Wert von X ersetze, den Sigma mir gibt, und das Y durch den Wert von Y, der in dem Sigma drin steht, und ich schreibe das in die Formel rein, und ich schaue mir die Formel an, dann kommt True raus. Ja? Und diese Eigenschaft, dass diese Funktion Sigma oder dass dieser Zustand Sigma diese Formel A wahr macht, das nennt man, ja, dass Sigma erfüllt das A. Und dann schreiben die Leute gelegentlich so eine Art von Folge von Zeichen, dieser komische Doppelnagel da. Das heißt semantisch erfüllen. Das Sigma erfüllt die Eigenschaft A. Okay, und technisch heißt das dann so, ich nehme die Werte aus dem Sigma für die Variablen und substituiere die in die Formel. Und dann verschwinden diese freien Variablen aus der Formel. Und dann sollte die Formel keine freien Variablen mehr enthalten. Zumindest im Moment sollte sie keine freien Variablen enthalten. Und dann kann ich die irgendwie ausrechnen, ob sie wahr ist oder falsch ist. Und dann sollte sie halt besser wahr sein. Okay, jetzt weiß ich gar nicht, was hier noch los ist. Life is bitter, okay. Die Panik ist irgendwie immer auf dem gleichen Niveau. Okay. Gut. Und jetzt schauen wir uns jetzt hier gerade nochmal, das ist also kein kompliziertes Konzept, aber das ist etwas, was man, das ist eine Begriffsbildung, die immer wieder vorkommt, wenn nicht im Leben, so zumindest in der Logik. Und hier wäre so eine Variablenbelegung, so ein Zustand bei der Programmausführung. Angenommen, wir hätten an irgendeiner Stelle diese Zusicherung gemacht, wir behaupten, x ist immer größer als das y, und da können wir uns fragen, gilt diese Behauptung für diesen Zustand Sigma? Und das heißt, da muss ich dann einfach wieder rein technisch, nehme ich diese Formel A und ersetze dieses x und das y durch die Werte von x und y, die in dem Sigma drinstehen, also x durch 5 und y durch 2. Und da komme ich dann bei diesem Ding hier raus, da gibt es jetzt keine Variablen mehr. Und da kann ich einfach überprüfen, ob das stimmt. Und das hier in diesem Falle zufälligerweise stimmt das. Nochmal, was schreibt man andersrum? Ah, okay, bei der Substitution. Das ist irgendwie eine ewige Verwirrung. Die Frage ist bei der Substitution, ich habe den schrägen Strich, ich habe einen Ausdruck links und ich habe einen Ausdruck rechts. Was passiert? Und das ist eine, muss ich ehrlich sagen, ist ein ewiges Ärgernis für mich. Was heißt das? Was wird für was ersetzt? Und ich habe jetzt hier immer die Konvention, dass das linke hier in die Variable rechts reingesetzt wird. Möglicherweise haben die in die S das gerade andersrum benutzt. Tut mir leid, das ist eine Verwirrung, aber wir müssen uns nur einigen, dass wir uns hier immer das in der richtigen Richtung verstehen, dass wir nicht die 2 durch das X ersetzen. Also hier ist, ich würde vorschlagen, jetzt habe ich das hier so in den Folien geschrieben und ich habe das auch oft, meistens sehe ich das in dieser Weise, aber es ist natürlich nicht immer so. Dass wir das so verwenden. Ja, also das linke wird in das rechte eingesetzt. Vielleicht auch dieser Strich so ein bisschen geneigt und da fällt gewissermaßen das linke so in das rechte rein. So stelle ich mir das immer vor. Okay, noch mehr? Also ist klar, an solchen Notationdingern kann plötzlich das Verständnis komplett auf Null sinken und dann ist natürlich, sind wir verloren. Also wenn Sie irgendein notationelles Problem haben, bitte sofort nachfragen. Okay. Und jetzt hier, natürlich ist es nicht so, dass jeder Zustand immer jede Formel erfüllt. Das ist jetzt auch irgendwie eine banale Aussage. Also wenn wir zum Beispiel mit diesem Zustand hier an dieselbe Behauptung herankommen, an dasselbe A, x größer als y, und wieder nehme ich die Werte, den Wert für das x und schreibe es rein und den Wert für das y und substituiere und schaue nach und Pech gehabt, 5 ist nicht größer als 12 und damit ist hier, ergibt sich false und es gilt nicht, dass Sigma A erfüllt. Okay? Und es gibt, das ist aber, das Grundprinzip ist, sehen Sie, also wie Sie gesehen haben, ganz einfach. Und dann gibt es so ein paar triviale Fälle, bei denen man sich immer verwirrt und die man sich aber eigentlich von der Definition her leicht immer rekonstruieren kann. Wenn ich was ist der Fall mit true, wenn die Aussage A true ist? Erfüllt Sigma diese Formel oder nicht? Und naja, in true kann ich gar nichts ersetzen, also was passiert da? Aber durch ich ersetze nichts, aber die Formel hat ja bereits den Wert true und damit ist es so, dass jedes Sigma diese Formel erfüllt, diese Eigenschaft erfüllt. Also true wird von allen variablen Belegungen erfüllt, während false von keiner erfüllt wird. False ist natürlich gleich, genauso wie true, es hat keine freie Variable, also wenn ich da irgendwas substituiere, ändert sich das false nicht. Aber false ist halt verschieden von true und das heißt, ich kann das nicht, deswegen ist es egal, wie das Sigma aussieht, es ist immer falsch, es bleibt falsch und deswegen wird das von keinem Sigma erfüllt. Wenn ich also eine Zusicherung false an einen Programmpunkt dran schreibe, was heißt das? Was drücke ich damit aus? Im Prinzip, dass ich an diesen Programmpunkt nicht hinkommen kann. Weil es gibt ja keine Variablenbelegung, die false zu true macht. Ja? Das heißt, wenn ich diese Zusicherung irgendwo wenn Sie das in Ihr Programm hineinschreiben, dann behaupten Sie damit, an diesen Programmpunkt komme ich nie hin. Und wenn Sie das an einen Programmpunkt hinschreiben, wo Sie hinkommen können, dann kann das nicht stimmen. Okay? Und und dann gibt es dann solche Regeln, wie wenn eben ein Zustand eine Aussage A1 erfüllt und eine Aussage A2 erfüllt, dann erfüllt es natürlich auch die Konjunktion dieser beiden Aussagen. Und genauso, wenn es A1 erfüllt oder A2 erfüllt, dann erfüllt es natürlich auch die Disjunktion dieser beiden Aussagen. Also dieses Erfüllen passt zusammen zu solchen boolschen Operationen. Okay, und der nächste Schritt ist, wir haben natürlich nicht einen Programmzustand, sondern wir haben eine Programmausführung und die durchläuft natürlich mehrere Zustände. Und dabei wandert die Programmausführung von Programmpunkt zu Programmpunkt. Und entsprechend in diesem Kontrollflussgraphen können wir uns das so vorstellen, die Programmausführung ist ein Pfad durch den Graphen. Man läuft da irgendwie immer so entlang eines Pfades entlang den Kanten und dabei verändert sich nicht nur der Programmpunkt, das ist das eine, sondern auch der Zustand. Das ist jetzt auch keine besonders tiefe Erkenntnis, aber das ist sozusagen nur die Art, wenn Sie so wollen, eine Formalisierung unserer Intuition, was bei der Programmausführung passieren sollte. Wieder zum Vergleich, das ist bei Mini-Java der Fall, wenn Sie ein richtiges Java-Programm haben, ist die Sache natürlich super viel komplizierter, weil dann laufen Sie vielleicht, da gibt es vielleicht für die einzelnen Methoden ebenfalls Kontrollflussgraphen, aber dann gibt es dann leider sowas wie einen Methodenaufruf. Was heißt das? Was passiert bei einem Methodenaufruf? Das heißt natürlich nicht, dass Sie machen dann in dem einen Kontrollflussgraphen eben nicht weiter, sondern Sie springen ja in eine andere Methode hinein oder an den Anfang einer anderen Methode und führen die erstmal aus und dann nachher erst kehren Sie in die gegenwärtige Methode zurück. Das ist also ein viel komplizierterer Vorgang. Die können das nicht einfach mehr so mit Pfaden beschreiben. Sie brauchen da irgendwie einen komplizierteren Formalismus, um irgendwie so etwas wie Ihren Laufzeit-Stack zu verwalten, zumindest als Minimum, wenn Sie nicht noch die Nebenläufigkeit auch noch dabei haben. Aber hier Mini-Java, super einfach, darüber sind wir sehr froh wieder, weil wir damit ja umgehen wollen, einfach nur ein Pfad. Okay, und Sie fangen dann halt irgendwo an irgendeinem Programmpunkt, zum Beispiel am Startpunkt und Sie haben da einen Anfangszustand und das heißt bei uns, der Anfangszustand, der könnte für die Variablen irgendeinen Wert haben, wir wissen nicht welchen und dann wandern Sie diese Programmpunkte entlang, bis sie meinetwegen nach M-Schritten in irgendeinem Programmpunkt UM ankommen. Und dann haben sie eben einen Zustand Sigma Index M erreicht. Ja, und in jedem Schritt gehen sie so eine Kante oder durch so eine Verzweigung durch. Wenn sie eine Kante gehen, passiert eine Aktion und diese Aktion verändert den Zustand. Ja, und das heißt, sie haben irgendwie sowas, vielleicht in grün, ist das vielleicht schöner. Sie fangen mit irgend so einem Paar von Programmpunkt und Zustand an. Sie machen einen Schritt und dann kommen sie in ein nächstes solches Paar von Programmpunkt und Zustand und so weiter. Okay? Das ist, wie wir uns eine Programmausführung vorstellen können. Meinetwegen, wenn Sie nicht nur am Startpunkt, sondern irgendwo anders starten, dann könnten Sie zum Beispiel hier starten, dann subtrahieren Sie von Y das X und dann wandern Sie hier hin, dann vergleichen Sie, schauen Sie sich an, ob X verschieden von Y ist und wenn das nicht mehr der Fall ist, wandern Sie weiter hierhin, dann schreiben Sie in die Umgebung, das ändert aber den Zustand nicht und dann kommen Sie hier unten an. Und ich habe Ihnen hier eine entsprechende Programmausführung jetzt einfach mal als Listing hingeschrieben. Ich denke, jetzt ist es 9:55 Uhr, unser Nachfolger kommt ja sowieso gleich, hören wir aber heute auch schon mal vorgängig 5 Minuten früher auf. Ich denke, Sie haben eine ganze Reihe Sachen gesehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche wieder.